Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo Sakko, wir sprechen heute über das Thema Coaching und was wir im Kinder- und Jugendfußball besser machen können, beziehungsweise wie wir es vor allem auch anwenden können im Training, aber auch im Spiel. Was erwartest du dir denn von dieser Folge?
Direkt die Verantwortung abgeschoben mit unserem neuen Einstieg. Ich erwarte mir von dieser Folge, dass wir ganz konkret darüber sprechen können, wie kann ich mein Coaching so anpassen, dass wir im Training effizient sind, also irgendwie Inhalte so vermitteln, dass wir sehr präzise in dem sind, dass es überprüfbar wird, ob mein Coaching ankommt und so vielleicht die typischen Fehler zu vermeiden, die wir häufig auf Plätzen sehen.
Wow, da bin ich gespannt, aber bevor wir das Ganze machen, einmal kurz eine Vorstellung, was wir machen, beziehungsweise wer wir sind. Wir sind von Advance Football, gegründet vor 7 Jahren mittlerweile von uns beiden. Also wir sind die beiden Geschäftsführer und Gründer davon, mit dem Ziel, den Kinder- und Jugendfußball in Deutschland besser zu machen. Und so unkonkret das klingt, so vielseitig sind auch unsere Bereiche, in denen wir uns bewegen, sei es der Podcast, den du jetzt hier gerade hörst, oder auch unsere kostenlose Videoplattform für Trainer und Vereine. Darüber hinaus haben wir noch einen Job und bieten Webinare an, aber auch Fortbildungen und Tagesveranstaltungen für Vereine. Wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schau gerne mal bei Social Media vorbei oder ich schicke dir hier einen Link oder eine E-Mail-Adresse, wo du dich in den Austausch begeben kannst mit uns. Sakko, lass uns mal reinstarten in das Thema Coaching. Wir machen es ja gerade im Alphabet von A bis Z. Wir hatten jetzt schon das Aufwärmen und wir hatten jetzt schon den Bolzplatz in den vergangenen Folgen. Jetzt das Thema Coaching. Gefühlt ist das eines der Themen, womit sich am oberflächlichsten im Kinder- und Jugendfußball mit beschäftigt wird. Ich sehe immer sehr, sehr viel Inhalte bzw. Übungen, die bereitgestellt werden und ich brauche jetzt nochmal 10 Übungen mehr zum Thema Passspiel und zum Thema Torabschluss. Ich brauche nochmal eine neue Spielform mit 8 Ecken anstatt 6 Ecken. Ich brauche nochmal ein Überzahlspiel. Das gibt's ganz, ganz viel und es wird von allen auch immer gesucht und vor allem wird es auch gefunden, weil es einfach sehr viel Schmu auf dem Markt gibt sozusagen. Wenn es dann aber um das Thema geht, wie werde ich denn eigentlich vom Übungsleiter, also jemanden, der eine Spielform oder eine Übungsform anleitet, zum Trainer beziehungsweise zum Coach, in dem ich coache, dann wird es plötzlich sehr, sehr mau. Das ist dann ganz oft bei diesen Beschreibungen, ist es irgendwie eine Anführung mit Coaching-Tipps und dann stehen da 2 Sätze wie den schwachen Fuß auch benutzen oder Kinder eine Frage stellen. Aber es ist sehr, sehr unkonkret. Und wir haben das für uns ja gelöst bei uns auf der Videoplattform mit speziellen Videos, die sich genau um dieses Coaching-Thema drehen, weil das das schwierigere Part ist. Ja, ein Schwänzchen fangen, das kriegt jeder mit ein bisschen Übung irgendwie hin. Aber dann tatsächlich auch einen Sinn beziehungsweise Sachen zu erarbeiten im Coaching, da, auch bei einem Thema wie zum Beispiel Schwänzchen fangen, das ist dann doch irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, deshalb gibt es da auch so wenig und so wenig gute Sachen. Was ist da deine Erfahrung beziehungsweise deine Einschätzung?
Ich meine, wir beide teilen ja häufig die Beobachtung, dass die Rolle des Trainers, wie sie verstanden wird, wie ganz viel mit dieser expliziten Wissensvermittlung einhergeht. Also, dass wir uns als so ein Alpha-Tierchen verstehen, das auf den Platz geht mit der Mannschaft und meine Aufgabe die nächsten 90 Minuten im Training beispielsweise ist es ja jetzt, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, also aktiv von mir an meine Schützlinge. Dieses Rollenverständnis, das wir sehr oft haben, sorgt, glaube ich, auch dafür, dass dieser Druck entsteht, mehr reden zu müssen, mehr erklären zu müssen, also aktiv in diese Vermittlerrolle zu gehen und wir nehmen uns oder berauben uns dadurch der Geduld, die wir haben könnten, wenn wir über Lernen und Lernprozesse sprechen. Bedeutet, wenn wir so Trainingshospitationen oder Trainingsbesuche machen, dann ist es eben der Fall, dass super oft unterbrochen wird. Dann wird etwas erklärt für die ganze Gruppe und danach darf man dann weiterspielen als Kind oder Jugendlicher. In unserer Beschreibung der Trainerevolution haben wir so mal 3 Stufen für uns definiert, dass wir sagen, Stufe 1, wie du es angesprochen hast, ist der Übungsleiter. Der kann mit einer Beschreibung ein Feld aufbauen, dafür braucht er aber auch die korrekten Maße. Das ist eine Frage, wo ich immer Puls bekomme, wenn mich jemand fragt, ja, wie groß ist das Feld? Warum habt ihr keine genauen Maße? Sag ich, genau deswegen, damit du dir Gedanken machst, wie groß wohl das Feld für deine Mannschaft mit deiner Leistungsstärke sein muss. Weil die gleiche Übung 5 Meter weiter oder breiter aufgebaut, würde für einen ganz anderen Trainingsschwerpunkt sorgen. Ich kenne jetzt aber deine Mannschaft nicht und deswegen ist es für mich schwer, dir zu sagen, wie groß das Feld sein muss. Und da also Übungsleiter braucht exakte Angaben, das Feld ist 12,3 Meter breit und 11,4 Meter lang, dann kann er was damit anfangen und coacht quasi genau diese Coaching-Punkte, die auf der PDF stehen. Der Trainer ist dann derjenige, der so im Großen und Ganzen erkennt, dass etwas nicht so läuft, wie er sich's vorgestellt hat und coacht dann so die Mannschaft. Das ist eigentlich so, würde ich fast sagen, die häufigste Art der Wissensvermittlung, wenn wir so auf die Plätze gucken, ist dieses Start-Stopp-Thema. Also Übung läuft, dann sage ich Stopp, dann erkläre ich was, dann geht's wieder weiter. Und der Coach, so die finale Stufe, die wir erreichen sollten, ist ja so eine Art Lernbegleiter und zwar auf individueller Ebene. Heißt, der coacht nicht die ganze Mannschaft, weil nicht die ganze Mannschaft den gleichen Fehler macht, sondern er coacht spezifisch einzelne Spieler in dem Punkt, den sie jetzt ganz konkret für den Moment brauchen. Und irgendwie besonders über die letzte Stufe würde ich in dieser Folge dann gerne sprechen, dass wir sagen, wie werden wir eigentlich zum Coach? Und die beste Definition, und ich hatte es erst vor kurzem wieder, beziehungsweise ist eigentlich jedes Mal ist es Thema in den Workshops, dass wir die Coaching-Definition von José Mourinho erwähnen. Und José Mourinho sagt, Coaching bedeutet für ihn, einen Spieler dorthin zu bringen, wo er sich nicht selbst hinbringen kann. Was ich super passend finde, weil das eben mehr in diese Rolle des Lernbegleiters mich schlüpfen lässt und was immer eine gewisse Form von Geduld voraussetzt. Denn wenn ich nicht weiß, wo sich ein Spieler selbst hinbringen kann, weil ich es noch nicht beobachtet habe, dann kann ich auch noch gar nicht coachen. Und wir sind ja oft als Trainer so im Affekt, dass wir die erste Aktion, die passiert von dem Spieler, der erste Fehler, der passiert in der Spielform, dass wir den sofort unterbrechen. Dass wir denen ja gar keinen Raum geben, einen Fehler 4-mal zu machen, um festzustellen, ob er beim 5. Mal selber draufkommt oder nicht. Sondern wir sind immer der Meinung und sprechen ihnen quasi jegliche Reflexionsfähigkeit ab und sagen dann, nee, jetzt guck mal, hat nicht geklappt. Und das ist schade und deswegen finde ich die Definition so gelungen, zu sagen, wir beobachten ihn und schauen, ob es klappt. Was mich zum Klassiker bringt, im Zusammenhang, wenn ich diese Rolle beschreibe bei Vereinen, und das ist das Thema Techniktraining. Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Bin allergisch gegen das Wort. Bei isoliertem Techniktraining, da haben wir auch beim VfL Wolfsburg dieses Modell dargestellt und wir haben diese erste Stufe, wo wirklich nur von A nach B nach C gepasst wird. Was wir heute auch auf den Plätzen immer noch häufiger sehen, als ich eigentlich dachte, dass wir es sehen werden. Und ich sage immer, diese Form ist nicht coachbar. Denn jeder der Spieler, den wir gerade sehen, schafft es, um dieses Viereck außen herum zu passen. Und jetzt nach der Definition, ich bringe einen Spieler dorthin, wo er sich nicht selbst hinbringen kann, würde das bedeuten, der Spieler löst die Aufgabe ja mit Bravour. Aufgabe ist, außen am Feld von mir aus mit 2 Kontakten entlang zu passen. Das schafft ab der E-Jugend jedes Kind in Deutschland. Wo wir es nicht haben, ist so auf der Ebene davor, also auf der Stufe Jünger. Wenn wir es jetzt machen würden, was ich für eine Humbugs-Übung halten würde, aber wenn wir jetzt wirklich Bambinis dahin stellen würden, die noch nie gegen Ball getreten haben und denen sagen, ihr müsst hier außen ums Feld passen, da wären da Kinder dabei, die es nicht könnten. Weil die Distanz zu groß ist, weil sie jedes Mal ins Feld reinpassen, irgendwas da würde nicht funktionieren. Hier wäre Technik, also hier wären die Spieler coachbar, weil sie die Übung gar nicht schaffen. Also sie schaffen die Aufgabe nicht zu lösen. Und aber sobald ich diese Technikform habe und die müssen einfach nur da durchpassen, da hinpassen und jeder kann es eigentlich. Ab da bewerte ich und coache ich ja nur noch Ästhetik. Es ist nicht so hübsch, wie es sein könnte. es ist nicht so fest, wie es sein könnte. Das bringt ja gar nichts, weil die Aufgabe wird gelöst.
Ähnliches Beispiel, das man vor allem im Jugendbereich sieht, ist ja der Klassiker, ich coach jemanden, der ein Tor geschossen hat. Also gibt ja nichts, was ferner von einer perfekten Ausführung ist, beziehungsweise einer richtigen Lösung, wenn das Ding am Ende im Netz zappelt, ich dem aber dann im Nachhinein sag, ja, schau mal, wenn du jetzt noch die Innenseite nimmst, dann kannst du ihn noch stärker, noch platziert ins Tor schießen. Nee, ist scheißegal, er hat das Tor geschossen, hat die Aufgabe gelöst und das ist genau das, was du jetzt in dem Moment, zumindest auf dem Bereich, natürlich brauchst. Das ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt irgendwann mal einen Mbappé vor mir habe oder einen Messi, gut, einen Messi muss ich nicht coachen, aber einen Mbappé oder einen Lewandowski, dem kann ich verbal und explizit andere Lösungen vorschlagen, weil ich weiß, der hat auch die Leistungsfähigkeit, das auch umzusetzen in einer anderen Situation. Aber in den Altersbereichen und Leistungsniveaus, in denen wir uns bewegen als normale Trainer sozusagen, ist die Lösung, ein Tor zu schießen, immer die richtige, egal wie es passiert ist.
Mhm. Ja, ist finde ich gut, weil es genau das ja eigentlich beschreibt. Er hätte dann den Linken nehmen sollen. So. Also, das kommt ja oft. Oder er hätte ja nochmal abspielen können vorm Tor. Und im Erfolgsfall zu coachen. Also, wenn ein Spieler nicht offen für Coaching ist, dann ist es derjenige, der gerade das Tor gemacht hat. Und genauso in diesem Passform ja auch. Aufgabe ist, darüber zu passen, habe ich doch gemacht. Was willst du eigentlich von mir? Du sagst fester, warum eigentlich? Und genau da ist dann so Level 2, wie wir es ja beschrieben haben, zu sagen, okay, lass uns da einen Wettkampf mit reinpacken. Als zwei Felder gegeneinander, es geht auf Zeit, also entweder die Teams gegeneinander oder ich habe nicht genug Spielerinnen oder Spieler, dann mache ich es eben auf Zeit. Also ich sage denen, ihr müsst innerhalb von 40 Sekunden das hier dreimal schaffen, dann holt ihr einen Punkt. Wenn ihr es nicht schafft, hole ich als Trainer einen Punkt und nach drei Runden gucken wir, welches Team mehr Punkte hat und dann gibt es Liegestütze oder sonst was. Oder die können sich Zeit im Abschlussspiel erspielen. Wenn ihr es schafft, dann bekommt ihr am Ende 5 Minuten mehr Zeit vom Abschlussspiel. Was eh geil wäre, weil die Kinder wissen ja gar nicht, wie viel Zeit ich eingeplant habe. Also so eine Belohnung würde immer funktionieren. Ja, aber das ist so ja unsere Definition. Wir müssen erstmal eine Form coachbar machen und das, indem wir die Spielerinnen oder Spieler vor Aufgaben stellen, die sie gerade so vielleicht lösen oder gerade so nicht lösen können. Dass wir genauso in einem Schwebezustand sind von klappt zu 50% und zu 50% klappt es nicht. Und dann haben wir, glaube ich, was geschaffen, wo wir wirklich gut mitarbeiten können.
Jetzt haben wir uns um das Thema quasi so ein bisschen drumherum bewegt. Lass uns mal als Ausblick auch, was können die Trainer jetzt oder Trainerinnen konkret aus dieser Folge mitnehmen? Lass uns mal eine Top 3, gerne jeder für sich, zum Thema Coaching quasi mitnehmen, beziehungsweise ausformulieren. Also was sind deine Top 3 Punkte zum Thema Coaching, die du jemandem vermitteln würdest oder auch Erkenntnisse, die du hast? Und das Gleiche mache ich dann auch. Top 3, also was ist dein erster Punkt in deiner Liste an Ideen, Gedanken, die du zu dem Thema hast?
Ich würde das Thema Individualcoaching viel stärker in meine Coaching-Art mit einbauen. Also wenn ich aktuell dazu neige, immer die ganze Mannschaft zu coachen mit pauschalen Phrasen, dann wäre das Ziel, dieses Verhältnis einmal komplett zu verschieben, weg von irgendwie 90-10 Mannschaft zu Einzelspieler hin zu 90-10 Einzelspieler zu Mannschaft. Warum? Weil wir A, uns die Standzeiten sparen, B, ist es das Nervigste, was es für einen Spieler gibt, in der Übung unterbrochen zu werden. Also da kotzt ja jeder von uns. Vor allem so im Bereich Abschlussspiele oder große Spielformen, die wirklich Spaß machen, an sich Spaß machen, was wir versuchen zu erreichen als Trainer. Und diesen Spaß rauben wir dann dieser Form, indem wir da dreimal irgendwie meinen, irgendwas coachen und unterbrechen zu müssen. Das heißt, wir sind weit, weit weg davon, bei 99% der Mannschaften in Deutschland, dass wir das brauchen für Entwicklung. Dass ein Team in der ersten, zweiten, dritten Bundesliga, dass der Trainer da was vermittelt, sage ich, okay, macht vielleicht Sinn, weil sie was besprochen haben in der Videoanalyse schon mittags. Dann habe ich da Erwachsene vor mir sitzen. Und es geht darum, am Wochenende zu gewinnen. Das ist das einzige Ziel, das wir gemeinsam haben. Dann macht es eventuell Sinn, bei allen anderen Teams nicht. Deswegen, also das Verhältnis zu verschieben, viel, viel, viel weniger Mannschaftscoaching und viel, viel, viel mehr Individualcoaching.
Mein erster Punkt wäre Funktionalität coachen und nicht Ästhetik coachen. Das, was du vorhin schon kurz angesprochen hattest, wir neigen ganz vor allem bei diesen Klassiker-Themen wie Ball an und Mitnahme oder Passspiel, irgendeine Ästhetik zu coachen, dass es schön aussieht, dass es aussieht wie bei, weiß ich nicht, bei Toni Kroos oder sonst irgendjemand, weil wir da ein Idealbild als Trainer, vor allem ein Idealbild aus der Champions League oder aus der Bundesliga, was ja sowieso fernab jeglicher Realität eines normalen Fußballplatzes ist, was dort passiert, von dem Leistungsvermögen her, dass wir uns da eben dran orientieren und sagen, okay, ich coache immer erst die Funktionalität und wenn ich dann das Gefühl habe, die Ausführung, so wie es aussieht, das limitiert ihn. Ja, so ein Klassiker wäre zum Beispiel im F-Jugendbereich Kinder, die nach dem Schuss hinfallen. Daher habe ich irgendwann den abnehmenden Grenznutzen. Bei vielen Kindern in der F-Jugend ist es halt einfach die größtmögliche Kraftentwicklung für sie. Die schießen quasi und setzen da alle Impulse, die sie haben, rein und fallen danach hin. Da kann ich ja sicher davon ausgehen, dass das in 2-3 Monaten später, wenn die ein bisschen gewachsen sind, nicht mehr notwendig ist, weil er auch so genug Kraft reinbekommt. Heißt, da wäre für mich ein Punkt gegeben, wo ich sage, die Funktionalität, dieses Hinfallen bei einem Schuss oder nach einem Schuss, das limitiert ihn irgendwann, weil ich in der D- oder in der C-Jugend kann ich nicht nach einem starken Pass oder nach einem starken Schuss mich immer auf den Boden werfen. Das ist ja irgendwann nicht mehr so clever. Und da dann zu sagen, okay, ich wäge immer ab, was ist Ästhetik, also was sieht einfach nur gut aus, weil ich so gesehen habe am Wochenende in der Bundesliga und wo ist wirklich die Funktionalität, dass man da für sich das richtige Verhältnis findet. Das wäre mein erster Punkt. Dein zweiter.
Hier würde ich mit einer Zeitbeschränkung arbeiten. Coaching nicht länger als 45 bis 60 Sekunden. Deswegen eine Spanne, wenn ich sage, ich habe nur eine Einbahnstraße in der Kommunikation, also ich möchte eine konkrete Sache einfach benennen, dann 45 Sekunden. Wenn ich aber irgendwie erfragen, was mit dem Spieler erarbeiten möchte, dann würde ich eher so in Richtung 60 Sekunden gehen als Maximalgrenze. Damit ich mich selber limitiere in der Anzahl an Inhalten, die ich vermittle und damit ich mir selber vorab überlegen muss, wie erkläre ich das jetzt so, dass es in 45 Sekunden passt. Wenn ich dafür länger brauche, dann habe ich selber keine Ahnung, was ich da genau coach. Dann ist es so unkonkret, dass ich mal hier, mal da und irgendwie wahrscheinlich auch noch mehr als nur eine Sache, sondern 2-3 Sachen anspreche. Deswegen wäre da die Idee, ein Coaching, ein Inhalt, also eine Coaching-Sequenz, auch nur ein Inhalt zu vermitteln und nicht 5 Sachen gleichzeitig. Das wäre mein Punkt 2.
Mein zweiter Punkt wäre, einen für den Beginn sehr kleinen Grundstock an nicht, wie beschreibe ich das jetzt, an nicht verhandelbaren Coaching-Wörtern verwenden und einführen, die alle aus der Mannschaft auch untereinander verwenden. Also ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, weil das gerade bei meiner Mannschaft merke ich immer wieder, ich bin auch immer stolz, wenn das dann quasi kommt, weil die das vorher, glaube ich, so nicht kannten, war das Thema Anschluss, weil es einfach ein Coaching ist, das immer, egal auf welchem Niveau, war im Stadion am Wochenende Stuttgart gegen Kiel, da war das auch so gefühlt, 80% des Coachings vom Sebastian Hoeneß Co-Trainer war Anschluss der Viererkette zu coachen, dass die am Spielgeschehen teilnehmen. Und wenn ich da auch im Kinderbereich vielleicht so 2-3 Sachen habe, wo ich auch die Spieler zu befähigen kann, sich gegenseitig zu coachen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise und hilft auch so ein paar Sachen einfach klarer auf dem Spielfeld benennen zu können, auch für Spieler. Ja, dieses Thema Anschluss wäre dann eben am Spielgeschehen teilnehmen, nachrücken, dahin gehen, wo der Ball ist und nicht irgendwo stehen bleiben. Das kannst du ja relativ schnell umsetzen. Du sagst deinem Nebenmann, Jonas halt Anschluss, Thomas halt Anschluss. Und sich da so quasi für den Start 2 Sachen vielleicht überlegen, eine defensive, eine offensive Sache und dann kann man das ja peu à peu aufbauen und diese Coaching-Punkte auch immer wieder anwenden. Punkt das Nummer.
Ja, das passt ganz gut zu meinem dritten Punkt. Und hier hätte ich ausschließlich konkrete bzw. überprüfbare Inhalte coachen. Denn so dieses rein emotionale Coaching, was wir ja oft hören, so dieses spielt mal wieder Fußball, konzentriert euch mal. Da habe ich eher das Gefühl, dass die Mannschaft zum Blitzableiter wird und dieses Coaching nur meiner eigenen Emotionsregulation dient. Also ich rufe es dann rein, weil ich selber einfach sauer bin oder angespannt bin und jetzt mit diesem Coaching geht es so ein bisschen raus aus mir und ich verlagere dann die Verantwortung hin in Richtung Mannschaft. Ich habe es euch doch gesagt, ihr sollt euch doch konzentrieren. Weil dieses Spiel mal wieder Fußball, das ist so das affigste Coaching, das es hier überhaupt gibt, weil damit gebe ich ja komplett die Verantwortung einfach ab an die Mannschaft. Ich habe euch gesagt, bestimmt viermal in der ersten Halbzeit, ihr sollt mal wieder Fußball spielen und ihr habt es nicht gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Eigentlich kein Wunder, haben wir verloren. So sage ich, okay, alles klar, also was bist du eigentlich für ein Hampelmann? Wenn das deine Art und Weise ist, Inhalte quasi an die Mannschaft vermitteln zu wollen. Deswegen konkret und überprüfbar. Überprüfbar bedeutet, ich sage ihm eine Sache in der nächsten Aktion kann ich überprüfen, ob er das gemacht hat oder nicht, ob er es verstanden hat, ob er das transferieren konnte aus meinem Erzählten. So ein plakatives Beispiel ist vielleicht so dieses Thema 1 gegen 1. Das jetzt vor allem, wenn wir über Kinder, Jugendliche sprechen und denen wurde es in der Regel noch nie vermittelt. Also wie verteidige ich denn im 1 gegen 1 und was ist der, also dann gibt es sowas wie seitliche Stellung, Tempo aufnehmen und so, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und dann bin ich aber durch dieses ganze Coaching sowieso in einer sehr passiven Rolle. Bedeutet, ich bin dieses, also ich stelle ihn, ich locke ihn auf eine Seite, ich nehme sein Tempo auf, aber jetzt habe ich ja noch keinen Ball gewonnen. Und ihn dazu sagen, was ich von dir sehen will, ist, der Moment, in dem man den Ball gewinnen kann im 1 gegen 1, ist der Moment, in dem sich dein Gegenspieler den Ball vorlegt, einen Kontakt macht und den Ball wegspielt von seinem Körper, um irgendwo in irgendeine Richtung zu kommen. Das ist der Moment, in dem ich will, dass du auf den Ball drauf gehst oder in den Körperkontakt reingehst. Und was ich dann in der nächsten Aktion überprüfen kann, ist, er stellt ihn quasi, steht seitlich, nimmt Tempo auf und dann lauert er auf diesen einen Moment, er legt ihn sich vor und er geht einfach auf einmal näher ran. Sucht den Körperkontakt, versucht irgendwie auf den Ball zu gehen und dann wäre das für mich überprüfbar. Ich habe ihm die Sache so konkret erklärt, dass ich 2 Minuten später in seiner Aktion feststellen konnte, er hat darauf geachtet, er hat es versucht, Ergebnis ist ja erstmal egal, aber dann ist es für mich auch überprüfbar im Sinne von, hat mein Spieler mein Coaching eigentlich verstanden oder nicht? Und das ist so für mich eigentlich die Endstufe von gutem Coaching, dass es genau so ist, dass wir verstehen, ob Spieler es verstanden haben. Weil sonst ist ja alles einfach nur Alibi und ich coache für mich, damit es aus meinem Kopf raus ist, damit ich es mal gesagt habe, damit ich die Verantwortung abgegeben habe. Und dabei könnte Coaching so viel mehr sein, nämlich genau das. Also ein Feedback auch zu bekommen vom Spieler.
Spannender dritter Punkt. Mein dritter Punkt lautet, und das ist ein Thema, das wir vor einiger Zeit schon mal hatten, wo wir auch sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen haben. Aus Aktivität wird Intensität und aus Intensität wird Qualität. Und dieser ist eigentlich einer meiner Leitsätze für oder auch unserer Leitsätze fürs Training, ist immer zu überlegen, wenn ich was coache, was ist jetzt gerade hier eigentlich notwendig, beziehungsweise was braucht die Übung und auch die Mannschaft. Ich sehe ganz oft ein Coaching, das ansetzt, um die Qualität einer Übung oder einer Ausführung zu verbessern. Dabei sind Spieler, vor allem in den unteren Altersbereichen, nicht nur in den unteren Altersbereichen, sondern in allen Altersbereichen, wir sind ganz oft noch gar nicht da, dass wir ein Aktivitätsniveau in der Übung haben, also ein proaktives Verteidigen im 1 gegen 1, ein aggressives Andribbeln im 1 gegen 1, ein zielstrebiges Ausspielen im 2 gegen 1. Wir sind da noch gar nicht, dass die Aktivität überhaupt irgendeine Form der Spielnähe hat, sondern es ist halt eine Übung, die wird halt so ein bisschen mal gemacht. So. Oder ähnlich auch beim Torschuss. Ja, wenn ich halt Spieler habe, wo 8 Schüsse drüber gehen, dann muss ich nicht drüber anfangen zu sagen, ich coach direkt die Qualität, sondern ich muss mir überlegen, ist da überhaupt genug Spannung drin? Also erstmal genug Aktivität, habe ich viele Wiederholungen, ist da Feuer drin? Und dann muss ich mir im zweiten Schritt fragen, ist die Intensität richtig? Ja, also ist es zielstrebig genug? Ist da auch ein bisschen emotionale Spannung drin und es ist nicht nur Larifari, sondern ich habe da einfach auch eine gewisse Qualität in den einzelnen oder eine gewisse, nicht Qualität, sondern Intensität in den einzelnen Aktionen. Und dann kann ich mich erst fragen, okay, wenn die 2 Sachen gegeben sind, nämlich einmal die Aktivität, Kann ich da irgendwas beitragen mit meinem Coaching? Wenn das der Fall ist, also wenn ich eine hohe Wiederholungszahl habe und alle am Rennen sind und es viel passiert, dann ist die Frage, ist die Intensität der Übung gegeben? Ja, wird da um jeden Ball gefightet? Wird da mit Tempo angetribbelt? Oder ist es eher so ein bisschen auf Handbremse? Und dann kommt erst der dritte Punkt, nämlich mein Coaching, kann ich das anpassen an die Qualität? Also was braucht die Übung jetzt wirklich, um eine Lösung sozusagen für eine Situation zu finden? Das kann ich aber immer erst machen, wenn ich vorher für mich gedanklich beantwortet habe, passt die Aktivität meiner Übung, passt mir auch die Intensität, und dann darf ich erst sozusagen zur Qualität kommen.
Cool. Sehr cool.
Sago, spannende kurze Folge zum Thema Coaching. Hast du sonst noch was, das du loswerden möchtest?
Nee. Ich freue mich aufs nächste Training. Nee. Ich finde, unsere Punkte würde ich gerne anwenden. Ja, weil das ist ja auch was ist, wo man sich selber immer wieder erwischt. Das ist dann, dass man in alte Verhaltensmuster rutscht und dann doch neben einer Übung steht und eigentlich stoppen will oder vielleicht sogar stoppt, anstatt die zwei Spieler, die einen Fehler gemacht haben, beiseite zu nehmen. Ja, deswegen gebt euren Betreuern, Co-Trainern, falls vorhanden, die Aufgabe, euch auch einfach mal zu feedbacken, auf euer Verhalten zu achten. Ich glaube, das wird uns alle am Ende weiterbringen.
Sehr gut. Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Sako, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis dann.